Am Mikrofon Nadja Neubauer. Nach wie vor beten wir täglich für den Frieden in der Ukraine, obwohl die Nachrichten, die uns erreichen, allmählich für einen Gewöhnungseffekt sorgen. Der Krieg in Europa ist alltäglich geworden. Heute hier im Interview des Tages zu Gast ist der ehemalige Generalstabsoffizier Oberst AD Wolfgang Richter, Militärexperte, Experte für Sicherheitspolitik, Rüstungskontrolle und Konfliktprävention. Herr Richter, bei unserem letzten Gespräch war noch nicht klar, wie sich die Lage weiterentwickeln würde. Damals ging der Krieg knapp 3 Wochen. Mittlerweile ist es eine zermürbende Situation geworden. Ist es nur noch ein Aushalten und Aussitzen, die Lage möglichst nicht noch eskalieren zu lassen? Also die Perspektive auf Frieden, wie ist das zu sehen? Hat Europa sie verspielt? Wie schätzen Sie derzeit eine solche Friedensperspektive noch ein?
Ja, lassen Sie uns ganz schnell nochmal auf die militärische Lage blicken. Die Russen hatten ja in der Anfangsphase einen großen Misserfolg aufgrund völliger falscher Einschätzung der ukrainischen Widerstandskraft. Das haben sie aber dann Ende März, Anfang April korrigiert, haben sich tatsächlich konzentriert. Jetzt sind sie im Donbass dabei, sehr konzentriert mit kleineren Schritten, aber hohe Artillerieüberlegenheit sozusagen Meter für Meter vorzurücken, und das tun sie stetig, und es wird für die Ukraine im Moment sehr schwierig. Sie haben seit vorgestern den gesamten Oblast, also die Gebietsgrenzen der Provinz Luhansk, erobert und haben jetzt ihre Angriffe auf den Rest der Provinz Donetsk konzentriert. Und es sieht so aus, als ob die Ukrainer derzeit in ein Verzögerungsgefecht übergegangen sind. Das heißt, sie halten die Städte, an denen sie sich festkrallen, nicht mehr bis zur letzten Minute, sondern sie wollen den Russen sehr viele Verluste beibringen und dann sich auf rückwärtige Verteidigungslinien zurückziehen. Das heißt, man handelt sozusagen die russischen Verluste gegen Raumverluste, die man selber dann in Kauf nimmt, ein. Und das ist das Wesen eines Verzögerungsgefechtes. Wenn es darum geht, jetzt die Frage zu stellen, wie geht es denn weiter? Es sieht so aus, als ob im Moment eine Materialschlacht tobt, als ob beide Seiten glauben, sie könnten ihre Verhandlungspositionen auf dem Gefechtsfeld noch verbessern. Oder sie würden notfalls etwas verlieren, wenn sie jetzt über einen Waffenstillstand reden, was sie ansonsten auf dem Schlachtfeld gewinnen könnten. Und deswegen sind beide Seiten derzeit noch nicht geneigt, in einen Waffenstillstand tatsächlich einzutreten. Es ist klar aus ukrainischer Sicht, dass man die Souveränität und Unabhängigkeit des Staates erhalten muss. Ob jetzt Überlegungen nicht überzogen sind, dass man Ende August, wenn westliche Waffenlieferungen eintreffen, dann in eine große Gegenoffensive hineingehen kann, die dann möglicherweise sehr viele Gebiete zurückerobert, maximal Forderungen gehen bis zur Rückeroberung jeden Meters, das heißt des gesamten Donbass und auch der Krim. Das mag man bezweifeln, denn es geht ja nicht nur darum, ob die Ukraine jetzt noch einmal Ressourcen aus den westlichen Waffenlieferungen generiert, sondern auch darum, ob die Russen in der Lage sind, hier gegenzuhalten. Und das tun sie natürlich. Sie können immer noch auf die Teil- oder auch Generalmobilmachung zurückgreifen. Und das würde bedeuten, sie könnten dann Reservisten einberufen, sie dürften dann offiziell Wehrpflichtige ins Ausland schicken und sie könnten die Industrie auf eine Kriegsindustrie umstellen und sich dann auf diese Kriegsproduktion konzentrieren. Das heißt, auch dort kann man natürlich erwarten, dass noch viele Ressourcen generiert werden. Und wir haben es ja auch im Übrigen zu tun mit einer eindeutigen Luftüberlegenheit der russischen Seite, auch einer Überlegenheit bei Langstreckenraketen, sodass für mich die Aussicht, dass die Ukrainer jetzt wesentliche operative Gewinne machen, wenn sie eine Gegenoffensive einleiten, also zumindest mehr als ungewiss ist. Ich würde es persönlich eher bezweifeln. Das heißt, wir gehen dann in eine weitere Materialschlacht mit hohen, hohen Verlusten und sind uns dann aber nicht sicher, was am Ende das Ergebnis dieses Krieges sein wird. Aber diese Unsicherheit begleitet uns von Anfang an, und das liegt ja auch daran, dass von russischer Seite her überhaupt nicht klar kommuniziert wird, worum es eigentlich geht. Anfangs, und das war ja auch das Thema der letzten Jahre, ging es eigentlich nur um die Frage, dass die, ob die NATO oder wie die NATO eingeschränkt werden kann, damit sie den russischen Grenzen nicht zu nahe kommt. Und das ist sozusagen ein durchaus verhandelbarer Stoff, wenn es um Rüstungskontrolle, also um die Begrenzung von Stationierungsräumen geht. Aber mittlerweile haben wir natürlich auch andere Narrative aus Russland gehört. Also Putin selbst hat das Existenzrecht der Ukraine in Frage gestellt, sprach von einer künstlich geschaffenen Nation, hat die Identität der Ukraine bezweifelt etc. Und daraus und hat das Ganze auch noch untermalt mit einem historischen Bezug auf frühere Zarenreiche. Wenn das die Zielsetzung sein sollte, dann ist das natürlich purer Neoimperialismus und dann gäbe es auch nichts mehr zu verhandeln. Eine Zwischenlösung besteht darin, oder scheint im Moment das vorherrschende Narrativ zu sein, die russlandaffine oder pro-russische Bevölkerung aus Moskauer Sicht jedenfalls im Donbass zu schützen und deswegen den Donbass unter Kontrolle zu bringen. Da sind sie auch gerade dabei. Dazu kommt aber doch die Frage, was passiert dann aus den Gebieten, die schon sehr früh im Süden der Ukraine erobert worden sind, also sprich der Korridor zwischen der Krim und Mariupol am Asowschen Meer und auch die südliche, westlich von der Krim gelegene Südgebiet der Ukraine in Richtung auf Mykolaiv mit der Stadt Kherson. Und hier stellen sich natürlich auch viele Fragen, was denn dann ein realistisches Ziel sein könnte, der Russen, aus militärischer Sicht natürlich. Ich spreche jetzt nicht völkerrechtlich, da ist die Sache eindeutig. Und ob es realistisch ist anzunehmen, dass die Ukraine tatsächlich in der Lage ist, mit einer großen Gegenoffensive alle diese Gebiete zurückzugewinnen. Wenn man zu dem Schluss kommt, dass das mehr als zweifelhaft ist, muss man natürlich Verhandlungen anstreben. Nun gibt es das Credo, dass das nur die Ukraine entscheiden kann. Aber wenn es um Fragen wie die Neutralität der Ukraine geht, also sprich die Frage, soll die Ukraine der NATO beitreten oder nicht, dann sind natürlich auch alle anderen NATO-Staaten gefragt, vor allen Dingen diejenigen, die Waffen liefern. Und da wundert es mich auch teilweise, dass Staaten, die nicht Krieg führen, dann aber weitgehende Kriegsziele definieren. So nach dem Motto, wir kämpfen bis zum letzten Ukrainer, ohne uns selbst zu beteiligen. Das sind alles fragwürdige Positionen. Und deswegen, glaube ich, wird irgendwann die Erkenntnis reifen, dass man sich einem Dialog nicht mehr ganz verschließen kann, der auf einen Waffenstillstand hinauslaufen muss. Es wird immer nur ein verhandeltes Ende eines Krieges geben, sofern man nicht von einer Totalunterwerfung ausgeht. Und das heißt, man muss irgendwann miteinander reden. Und wenn ich daran erinnere, dass Präsident Zelensky am 29. März ja schon mal die Eckpfeiler einer möglichen Friedenslösung genannt hat, von denen die ukrainische Regierung dann aber wieder abgewichen ist, dann frage ich mich schon, ob das nicht ein realistischer Ansatz gewesen wäre. Also diese drei Punkte, die er erwähnt hat, sollte man noch einmal ins Spiel bringen. Das war die Neutralität der Ukraine, also der Verzicht auf den NATO-Beitritt. Das war eine Verschiebung der Diskussion um den Status der Krim für 15 Jahre. Das war ein sehr pragmatischer Ansatz. Und es war dann letztlich der Vorschlag, dass der Sonderstatus für den Donbass direkt zwischen den Präsidenten verhandelt wird. Das sind aus meiner Sicht durchaus realistische Grundlagen gewesen, die auch, jedenfalls wenn man die klassischen Ziele Russlands zunächst mal zur Kenntnis nimmt, für Russland attraktiv sein könnten. Aber ich persönlich bin mir nicht ganz sicher, was denn eigentlich das russische Ziel ist und ob. Und wenn es nicht gelingt, neoimperialistische Vorstellungen zu überwinden, dann befürchte ich, dass der Krieg eben noch lange weitergeht. Eigentlich müsste es unser Ansatz sein, also der westliche Ansatz, mit einer Kompromissformulierung zur Neutralität der Ukraine Russland von einem solchen neoimperialen Kurs abzubringen und zu einem Kompromissfrieden zu gelangen.
Also das heißt, Herr Richter, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, würden Sie sich auch anderen Experten dahingehend anschließen, die sagen, dass dieser Krieg vielleicht sogar noch Jahrzehnte dauern könnte?
Ja nun, also wenn man meint, dass man über genügend Ressourcen verfügen kann, und dass man die Verluste, die dabei notgedrungen entstehen, in Kauf nimmt, und das sind hohe militärische, aber eben auch hohe zivile Verluste, dann kann man so argumentieren. Ich halte das allerdings sowohl politisch, aber auch vor allem moralisch für sehr fragwürdig, dass man so weit gehen sollte. Es ist natürlich klar, wenn eine Seite darauf beharrt und glaubt, über die Ressourcen zu verfügen, über Jahre hinweg einen Krieg auszudehnen, dann wird es sehr schwierig werden, aber zumindest muss man doch mal einen Ansatz machen. Im Moment kann ich nur beobachten, dass Telefonate von Bundeskanzler Scholz oder dem französischen Präsidenten Macron mit Putin innerhalb der NATO von einigen Staaten sogar kritisiert werden, die dann einfach sagen, es darf keinen Dialog geben. Das halte ich für falsch, weil dann gibt es eben auch kein Ende dieses Krieges. Und der Krieg muss natürlich irgendwann beendet werden. Man muss ja auch an diese ungeheuren Schäden und vor allen Dingen die Opfer an Menschenleben denken, die dort entstehen. Und das abwägen natürlich gegen den anderen Gedanken, dass es keinen Kapitulationsfrieden geben darf, dass die Ukraine ihre Unabhängigkeit und Souveränität bewahren muss. Aber die Kompromissfelder liegen in den drei Punkten, die ich vorhin gemacht habe. Und das sind die Punkte, die Präsident Zelensky ja selbst ins Spiel gebracht hat. Und ich frage mich, ob das nicht ein realistischer Weg ist, zu dem man auch zurückkehren sollte.
Ja, Sie hatten vorhin auch schon den Strategiewechsel Russlands angesprochen, die Konzentration, die jetzt eben mehr auf den Hafenstädten liegt, also auf wichtigen strategischen Punkten und auch auf dem Gebiet oberhalb, das heißt nördlich des prorussischen Separatistengebietes. Aber auch die NATO hat ihre Strategie geändert. Bei ihrem Gipfeltreffen in Madrid haben die 30 NATO-Staaten ein neues strategisches Konzept für das Militärbündnis beschlossen. Generalsekretär der NATO Jens Stoltenberg konnte man sagen hören, es sei das erste Mal seit dem Kalten Krieg, dass die NATO solche Pläne hat. Als Hauptgrund für diesen Strategiewechsel wurde genannt, dass die Russische Föderation eben gegen Normen und Grundsätze verstoßen hat, die die europäische Sicherheitsordnung stabilisieren und zum jetzigen Zeitpunkt die Sicherheit der Bündnispartner nicht mehr gewährleistet werden kann. Was bringt denn jetzt genau dieses neue strategische Konzept der NATO?
Ja, also zunächst mal halten wir fest, dass in der Tat die Zeitenwende, von der der Bundeskanzler sprach, die NATO nicht nur erreicht hat, sie hat ja lange schon drüber nachgedacht, aber jetzt auch alle Staatschefs und Regierungschefs haben jetzt in einem Dokument diese Lage mal zusammengefasst, haben Russland jetzt zur Hauptbedrohung erklärt, was man ja im letzten strategischen Dokument von Lissabon 2010 noch ganz anders gelesen hat. Da war Russland ja noch ein strategischer Partner. Da gab es auch die gleichgewichtige Aufgabenverteilung zwischen der Bündnisverteidigung, dem Krisenmanagement und der Kooperation. Diese Waage hat sich jetzt ganz eindeutig zugunsten der Bündnisverteidigung geneigt. Die NATO wird sich sehr stark militärisch aufstellen an der östlichen Flanke. Sie hat ja auch durch den Beitritt Finnlands vor allen Dingen und Schwedens eine weitaus längere Grenzlinie zu Russland bekommen oder wird es bekommen, sobald dieser Beitritt effektiv ist. Und das wird bedeuten, dass sich auf einer sehr langen Linie, also vom Nordkap über die finnische Grenze, über die Ostseegrenze, über das Baltikum bis runter zum Schwarzen Meer, doch erheblich starke NATO-Truppen und russische Truppen gegenüberstehen werden. Ich nehme mal Weißrussland jetzt mit dazu als Verbündetem Russlands. Und das ist natürlich dann auch verbunden einerseits mit der erhöhten Sicherheit für die NATO-Staaten, also um die Zahlen nochmal zu nennen. Es geht jetzt um nicht mehr vier Kampfgruppen im Rahmen der Enhanced Forward Presence, die ja schon 2016 beschlossen worden ist, sondern es geht jetzt um 8 verstärkte Kampfgruppen, die in Richtung auf komplette Brigaden aufgebaut werden. Und dahinter stehen dann Verstärkungskräfte, NATO-Reaktionskräfte, die von den bisherigen 40.000 Mann auf über 300.000 aufgebaut werden sollen oder erweitert werden sollen. Und das sind natürlich erhebliche Anstrengungen. Dazu kommen See- und Luftstreitkräfte. Und insgesamt werden wir dann eine doch, ich würde mal sagen, einen eisernen Gürtel bekommen vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer. Und der ist natürlich auch mit Risiken behaftet. Einerseits schützt er die NATO-Staaten und schreckt vor einem Angriff ab und macht deutlich, wenn ein Angriff denn doch stattfinden würde gegen einen NATO-Staat, dann würden alle NATO-Staaten antworten im Kontext mit dem Artikel 5 des Washingtoner Vertrages, also der Beistandspflicht. Auf der anderen Seite ist natürlich damit auch das Risiko von Zusammenstößen, zunächst mal unbeabsichtigten Zwischenfällen sehr hoch. Und da müssen wir aufpassen, dass das nicht eskaliert. Das heißt, es wird einfach nötig sein, über diese Deeskalationsmechanismen zu sprechen. Man braucht dazu ganz dringend direkte militärische Kontakte zwischen den Hauptquartieren. Das ist zwischen der NATO, also dem obersten Befehlshaber in Europa und dem russischen Generalstab auch eingerichtet worden. Das gibt es auch zwischen dem Pentagon und dem russischen Generalstab. Und hier wird man dann die operativen Hauptquartiere auch noch einmal miteinander verknüpfen müssen, damit man solche Zwischenfälle verhindert oder, wenn sie denn passieren, sofort erklären kann und deeskalieren kann. Denn das ist auch eine klare Linie der NATO-Staaten, die in Madrid deutlich geworden sind, ist nämlich, dass man auf keinen Fall Konfliktpartei werden will in diesem Krieg. Sprich, also man wird nicht militärisch eingreifen und man wird versuchen, sehr sorgfältig versuchen, einen militärischen Konflikt zwischen Russland und den NATO-Staaten zu vermeiden, auch vor dem Hintergrund, dass er natürlich eskalieren kann, nicht nur horizontal, sondern auch vertikal. Sprich, wir haben ja immer noch zu bedenken, dass Russland auch eine Nuklearmacht ist. Also vor diesem Hintergrund, glaube ich, hat Madrid und das strategische Konzept, das dort verabschiedet worden ist, doch eine erhebliche Bedeutung gehabt. Es wird einen erheblichen Wandel innerhalb der Streitkräftestruktur der NATO geben. Es werden viele militärische Streitkräfte wie im Kalten Krieg direkt dem NATO-Oberbefehlshaber für Europa unterstellt werden, sodass er da auch Zugriff hat, sobald die Staaten das freigeben. Natürlich gibt es immer noch den parlamentarischen Vorbehalt, aber diese Truppen sind assigniert und sie können dann, wenn sie dann mal bestehen, noch müssen sie ja aufgebaut werden, relativ rasch an die Ostflanke verlegt werden.
Der Westen rüstet also wieder weiter auf und Deutschland hat jetzt nach langem Zögern auch beschlossen, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Also was die leichten Waffen betroffen hat, da war man sich relativ schnell einig. Woher kam denn dieses Zögern jetzt bei den Panzerlieferungen? Also warum war man sich da nicht so schnell einig?
Also wir müssen bei den schweren Waffen ein bisschen unterscheiden. Zunächst mal ging es ja um Artillerie und um Flugabwehr. Und über Kampfpanzer sprechen wir derzeit noch nicht und auch nicht über Schützenpanzer, jedenfalls soweit es um Kampf- und Schützenpanzer westlicher Bauart geht. Was geschehen ist, ist ein sogenannter Ringtausch. Das heißt, Polen beispielsweise, aber auch andere Staaten haben Kampfpanzer sowjetischer Fertigung an die Ukraine ausgeliefert. Das war auch am Anfang sinnvoll, denn die Ukraine hat ja selber die gleichen Kampfpanzertypen im Einsatz. Und konnte sie dann also auch sehr schnell bedienen. Man brauchte keine Ausbildung, die logistische Kette stand, die Ersatzteile waren da, die Munition war da. Und das ging natürlich am schnellsten. Und die Idee war, dass das, was die Polen oder die Slowaken oder die Slowenen liefern, dass das dann ersetzt wird durch Lieferung von westlichem Gerät, insbesondere auch der Bundeswehr. Oder beziehungsweise natürlich aus der deutschen Rüstungsindustrie. Und man muss dann unterscheiden. Also die Lieferung von Kampfpanzern, die schon einsatzbereit sind, geht natürlich sehr schnell. Aber das Füllen der Lücken, die dann entstehen, ist natürlich ein langsamer Prozess, weil man bedenkt, dass die Bundeswehr selber nicht über die volle Ausstattung verfügt, sondern dass wir Panzerverbände haben, die teilweise nur vielleicht 70% ihres Bestand haben an Kampfpanzern, dann muss man eben sehr genau abwägen, ob man seine Bündnisverpflichtung noch erfüllen kann, zumal sich Deutschland verpflichtet hat, im Rahmen dieser NATO-Entscheidungen eine Brigade für Litauen zu stellen, eine komplette einsatzbereite Brigade und in 2 Jahren auch eine komplette Panzerdivision. Und wenn man selber also keine volle Ausstattung hat, dann kann man auch sehr schwer dann davon Gerät abgeben. Deswegen wurde dann diskutiert, ob man nicht Kampfpanzer älterer Bauart nimmt oder auch Schützenpanzer wie Marder, die noch in den Depots liegen. Das Problem ist, wenn sie in den Depots, also außerhalb der Bundeswehr, liegen und von der Industrie verwaltet werden, dann muss man natürlich sehen, sind sie noch einsatzbereit, wie lange dauert es, sie einsatzbereit zu machen, gibt es noch Ersatzteilketten dafür oder sind ja ausgemustert, das heißt, man hat nicht alles zur Verfügung, dazu kommt die Munitionsfrage und am Ende auch noch die Ausbildung. Das ist schon ein komplizierter Prozess und das ist jetzt gelungen bei den Panzerhaubitzen, bei den Geparden, also die Panzerhaubitzen, um das nochmal zu sagen, sind natürlich sehr moderne Geräte, die auch einen erheblichen Zuwachs an Feuerkraft und auch an Präzision und Reichweite für die Ukrainer bedeutet, wenn auch in geringer Zahl, aber man muss das ja im Bündniskontext sehen mit der Lieferung anderer. Und wenn denn der Gepard, und das wird ja demnächst mit den ersten 15 passieren, an die Frontlinie kommt, dann gibt es auch einen erheblichen Zuwachs an Flugabwehrfähigkeit, an beweglicher Flugabwehrfähigkeit, aber auch an Kampfkraft gegen Bodenziele. Und erst danach redet man dann über Luftverteidigungssysteme, die auch nicht bei der Bundeswehr im Einsatz sind, sondern bei der Industrie bereitgestellt werden, wie Iris, TSLM, also ein doch sehr weitreichendes und gutes und präzises Gerät. Und derzeit wird weder in den USA noch in Frankreich noch in Großbritannien noch in Deutschland über die Lieferung von wirklichen Kampfpanzern geredet. Oder Schützenpanzern. Das kann sich natürlich irgendwann ändern, vor allem wenn die Ukraine nicht mehr genügend Material sowjetischer Bauart hat. Aber eines ist auch klar, Deutschland wird nicht im Alleingang Kampfpanzer liefern, die also den Leoparden in dem Fall, der natürlich eine eindeutig deutsche Signatur hat. Und das hat natürlich auch eine politische Bedeutung, wenn deutsche Leoparden, sagen wir mal, die Russen jetzt zurücktreiben in der Ukraine. Das wird man nur im Kontext mit anderen Bündnispartnern tun. Also wenn, dann gemeinsam, aber nicht im Alleingang.
Ja, und was der Krieg in der Ukraine hier in Deutschland auch vor allem gezeigt hat, die Defizite der Bundeswehr. Der Sonderfonds von 100 Milliarden für die Bundeswehr ist ja jetzt bewilligt. So schnell, denke ich, wird es aber nicht gehen, Deutschland selbst wieder verteidigungsfähig zu machen. Ihrer Einschätzung nach, Herr Richter, wie lange dauert denn die Nachrüstung?
Ja, das wird schrittweise gehen und das kann man nicht pauschal sagen, weil es gibt natürlich einzelne Elemente, die gehen relativ schnell. Man muss auch zusehen, welche Nachrüstungen erforderlich sind. Also es gibt schon allein mal einen Bedarf von etwa 20 Milliarden Euro für die Munitionsbeschaffung. Die Munition ist ja nicht auf einen intensiven, hochintensiven Panzerkrieg ausgerichtet gewesen, sondern eher auf leichte Stabilisierungseinsätze, die in einem, sagen wir mal, niedrigen Intensitätsniveau laufen oder gelaufen werden, so wie Afghanistan, Mali etc. Jetzt haben wir eine völlig andere Lage, wo man doch wieder über komplette Panzerschlachten nachdenken muss, so wie wir das eben in der Ukraine sehen, mit einem hohen Bedarf auch an Artilleriemunition. Also das muss erstmal aufgestockt werden. Dazu kommen aber dann auch die Systeme, die bisher noch nicht da sind, die man also zum Beispiel den mittleren Transporthubschrauber, der abgelöst werden muss durch einen schweren Transporthubschrauber, die Beschaffung von F-35, Jagdbombern, Fregatten und U-Boote. Also wir haben einen großen Bedarf, der damit gedeckt wird. Und wenn man jetzt über persönliche Ausrüstung redet, dann kann man das natürlich relativ schnell beschaffen. Das wird nicht mehr als ein paar Wochen oder Monate dauern. Aber wenn es um die Beschaffung von Großgerät geht, dann vor allem wenn sie neu produziert werden müssen, dann ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Und dazwischen liegt die Frage, ob wir aus den Depots das ein oder andere Gerät noch herausholen können und wieder einsatzbereit machen können. Und deswegen gibt es auch keine pauschale Antwort, wann das abgeschlossen ist. Wir müssen insgesamt für den Prozess mehrere Jahre rechnen, aber es wird Teilbereiche geben, die gehen eben sehr schnell und andere, da braucht man einfach mehr Geduld und da müssen wir noch ein bisschen warten.
Aber das Geld von 100 Milliarden ist damit gut investiert?
Das glaube ich schon. Es ist absolut nötig. Wenn man das mal durchrechnet, dann kommt man auch relativ schnell an das Ende. Das wird man wahrscheinlich in 4 Jahren maximal 5 ausgeben können. Die Frage, die dann noch steht, ist, ob die Industrie in der Lage ist, überhaupt so schnell die Produktion wieder anzuwerfen und eine höhere Stückzahl zu produzieren. Es geht nicht nur um Hightech und Goldrandlösungen, sondern es geht natürlich um gute Qualität, aber auch in einer gewissen Stückzahl. Und wenn man das Beste will, dann ist das oft der Feind des Guten, denn um die letzten 5% der technischen Möglichkeiten auszunutzen, braucht man Jahre der Produktion und erstmal der Entwicklung natürlich und des Testes und dann der Produktion. Während man andere Waffensysteme relativ schnell wieder in Gang setzen kann oder auch beschaffen kann, soweit sie auf dem Markt verfügbar sind. Also da muss man auch einen vernünftigen Mittelweg wählen. Und insofern ist das Geld nötig und ich vermute auch, dass es nach 4-5 Jahren natürlich weitergehen wird, denn die 2%, die man ja zugesagt hat, dass man sie ausgeben will am Bruttoinlandsprodukt, sind ja dann noch nicht durch das 100-Milliarden-Paket nach Ablauf von 5 Jahren gesichert, sondern dann muss die Diskussion natürlich erweitert werden, was dann noch nötig ist.
Und wenn wir jetzt hier zum Abschluss, Herr Richter, noch mal kurz auf die Friedensperspektive schauen, also der Dialog ist ganz klar wichtig. Inzwischen ist es aber so, dass die Ukraine sogar beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Klage gegen Russland eingereicht hat. Was bringt denn eine solche Klage in der gegenwärtigen Situation?
Also im Moment bringt es, glaube ich, erstmal politisch etwas. Es stärkt natürlich die ukrainische Seite, wenn sie hier Anklage erhebt. Man sollte aber keine Illusionen haben. Also Kriegsverbrecher, die von Staaten geschützt werden, wird man so leicht nicht vor einen Strafgerichtshof stellen können, zumal da ja auch die Maßgabe gilt, dass man Mitglied sein muss oder zumindest den Strafgerichtshof anerkennen muss und dass man, dass die Kriegsverbrechen auf dem eigenen Boden verübt worden sind. Die Ukrainer sind ja auch nicht Teil des Vertrages über diesen Strafgerichtshof, aber sie haben ihn anerkannt und insofern können sie das natürlich tun. Russland gehört nicht dazu, übrigens auch die USA nicht und andere größere Staaten, denn die befürchten natürlich alle, für irgendwelche Kriege dann zur Verantwortung gezogen zu werden. Wobei es nicht die Staaten sind, sondern immer die Einzelpersonen, die jeweils zuständig sind. Auf der anderen Seite warne ich auch ein bisschen davor, die Dinge zu sehr zu pauschalisieren. Man muss dann schon sehr einen Unterschied machen zwischen einem systematischen Vorgehen, das sehr schnell unterstellt wird, und einem chaotischen Vorgehen, das ich sehr stark beobachtet habe, auch im Westen und Norden von Kiew. Und dann muss man sich anschauen, wie das humanitäre Völkerrecht gestrickt ist. Also es ist ja keine Frage, dass Russland der Aggressor hier ist und insofern das Verbrechen des Aggressionskrieges natürlich zu verantworten hat. Aber wenn es um das humanitäre Völkerrecht geht, das heißt das Verhalten im Krieg, dann muss man sich immer genau anschauen, wie die Regeln beachtet worden sind, wie die Regeln überhaupt sind. Und dann muss man sich auch beide Seiten anschauen, wie sie diese Regeln beachten. Denn sie gelten für beide Seiten, nicht nur für den Aggressor. Und nicht jedes zerstörte Haus ist sofort ein Hinweis auf ein Kriegsverbrechen. Also das humanitäre Völkerrecht schützt zivile Ziele. Angriffe auf zivile Ziele sind verboten. Wenn allerdings zivile Ziele verteidigt werden, dann entfällt dieser Schutz. Dann sind sie wiederum legitime Ziele. Und das muss man dann im Einzelnen genau auseinanderhalten. Und dazu braucht man den Kontext. Und da würde ich dann vor schnellen Verurteilungen auch warnen. Das müssen Fachleute feststellen, die dann vor Ort die Dinge untersuchen und dann sehen, welche Regeln wurden genau verletzt, wo wurden gezielt Zivilisten angegriffen, wo geht es vielleicht um die Frage der Verhältnismäßigkeit der Mittel in einem generell aber vom humanitären Völkerrecht gedeckten Krieg. Dann ergeben sich Fragen nach Waffenverboten. Das wird auch gelegentlich mal falsch dargestellt. Es sind beispielsweise bei Brand- oder Phosphorbomben ist es ja nicht so, dass sie generell international geächtet sind, sondern geächtet ist immer nur der Einsatz gegen die Zivilbevölkerung, aber nicht der Einsatz gegen eindeutig militärische Ziele. Das Brandwaffenprotokoll der Vereinten Waffenkonvention schreibt nur vor, dass man keine militärischen Ziele angreifen darf, die inmitten einer zivilen Umgebung sind. Wenn man aber eine Insel wie die Schlangeninsel angreift, wo es gar keine zivile Umgebung gibt, oder eine weitgehend evakuierte oder zerstörte Stadt und ein Stahlwerk in Mariupol, dann könnte man auch zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Also ich warne einfach davor, zu sehr zu pauschalisieren. Das müssen Fachleute im Einzelfall feststellen und immer den Kontext mit betrachten. Denn es gibt eine Regel im humanitären Völkerrecht, das ist die Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Mittel, die auch dann gilt, wenn man nicht direkt die Zivilbevölkerung angreift, aber in Kauf nimmt, dass sie mitgetroffen wird. Aber das ist eben genau schwierig festzustellen. War es verhältnismäßig? War der militärische Vorteil so zwingend, dass es gar keine anderen Alternativen gab und dass alle Warnungen erschöpft waren, um einen solchen Angriff zu führen? Oder hat man fahrlässig die Zivilbevölkerung nicht gewarnt oder nicht evakuiert etc.? Dazu muss man sagen, das ist noch komplexer in einem Krieg, der im Wesentlichen in Städten geführt wird. Denn die Ukrainer halten sich oder krallen sich natürlich an den Städten fest, weil sie da große Vorteile haben gegenüber den russischen Langstreckenwaffen, aber vermeiden die offene Feldschlacht aus gutem Grund. Aber dann wird es auch komplex mit der Bewertung.
Ja, Herr Richter, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für Ihre Expertise und dass Sie erneut hier zu Gast waren im Interview des Tages bei Radio Horeb. Herzlichen Dank dafür.
Ja, Ihnen auch herzlichen Dank, Frau Neubauer.
Militärexperte Oberst Adi Wolfgang Richter hier im Interview des Tages über den aktuellen Stand im Ukraine-Krieg und ja, die mögliche Hoffnung auf Frieden, den weiten Weg dahin. Wir beten weiter hier bei Radio Horeb für den Frieden in der Ukraine und vergessen die Menschen nicht, die unter der Kriegssituation besonders leiden. Und wir begleiten selbstverständlich auch eine mögliche Reise von Papst Franziskus nach Russland und beten auch dafür, dass der Papst dort vielleicht Herzen bewegen kann. Nachhören können Sie dieses Interview auf horeb.org, hier am Mikrofon Nadja Neubauer.